einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Auch unendliche Geschichten haben mal ein Ende. Der Hamburger Sportverein hat dann doch die zweite Liga hinter sich gelassen und kehrt zurück in die Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch. Und der vermeintlich ewige Thomas Müller hat sein letztes Heimspiel für den FC Bayern bestritten. Ich liebe euch alle, rief er ergriffen, und das Echo kam 75.000 Mal zurück. Kein Superlativ ist zu groß, um ihn und sein Gesamtkunstwerk zu würdigen. Das sind unsere Themen: Abschied einer Legende, nie mehr zweite Liga. Mit dem 6:1 gegen Ulm schießt sich der HSV wieder nach oben. Und der Poker um Wirtz. Angeblich sind sich die Bayern mit ihm einig, nur der Zeitpunkt soll noch offen sein. Aber macht das eigentlich auch alles Sinn? Diese Frage und viele andere mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann meint, mir wäre das Risiko einer Verpflichtung von Wirtz zu groß. Das zielt unter anderem auf ein mögliches Zusammenspiel mit Jamal Musiala. Herzliches Willkommen an Christian Künast, Ressortleiter von Sportbild. Er glaubt, Borussia Dortmund hätte es zwar nicht unbedingt verdient, aber wird es schaffen, in die Champions League einzuziehen. Ein herzliches Willkommen an Oliver Kahn, Bayern-Legende, jahrelang im Vorstand dort. Und er hat vor kurzem gesagt, beim FC Bayern reden immer viele Leute mit. Wer genau, das werden wir gleich besprechen. Und ein herzliches Willkommen auch an Florian Plettenberg von Sky Sport News. Er sagt, die Bayern sind sehr zuversichtlich. Sie rechnen mit einem Wirtz-Transfer. Also, da haben wir ja schon jetzt wirklich viele spannende Themen, die wir besprechen werden. Zunächst ein Wort von Bayern-Legende zu Bayern-Legende. Thomas Müller war ja gestern zumindest für eine Nacht größer als der Club.
Ja, ich habe mir das Spiel angeschaut und auch die letzten Minuten so ein bisschen wirken lassen. Das war schon sehr speziell, aber es war auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, merkwürdig ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so richtig darauf vorbereitet auf diese Situation hat er nicht gewirkt. Aber das ist natürlich auch, wie soll man sich vorbereiten auf etwas, was man so noch nie erlebt hat. Aber letztendlich, wenn man einen Strich drunter macht, war es natürlich Gänsehaut pur.
Das heißt aber, Sie haben das Gefühl entwickelt, Müller ist vielleicht noch gar nicht an dem Punkt, diese Karriere unbedingt beenden zu wollen, so wie es bei Ihnen damals der Fall war?
Ja, wie alt ist er denn? Er ist 34. Ne? Er ist bestimmt davon noch ausgegangen, dass er noch das ein oder andere Jahr macht. Vielleicht noch ein Jahr beim FC Bayern. Und dann schaut man sich als Spieler normalerweise um. Ist man noch in der Lage, vielleicht noch mal was anderes zu machen? Aber ja, ich denke, er ist schon davon ausgegangen, dass er noch dieses Jahr macht. Und beziehungsweise die nächste Saison macht. Und jetzt ist es anders gekommen. Aber ich denke, irgendwann wird er das verstehen. Und irgendwann, ist klar, muss man das dann auch für sich verarbeitet haben.
35 Jahre, auf alle Fälle jünger als wir beide. Also das können wir dann mal so festhalten. Ein Wort vorab zum HSV. Haben schöne Eckfahren dort, das wissen Sie. Ist der HSV wieder da, wo er hingehört?
Ja, ich meine, wir alle wünschen uns ja eine Bundesliga mit dem HSV. Jetzt haben wir 7 Jahre drauf gewartet. Jetzt sind wir alle froh. Jetzt sind wir alle, glaube ich, für die Bundesliga ist es sicherlich ein Riesending, dass der HSV wieder dabei ist.
Da haben wir noch mal diese legendären Bilder. Denken Sie oft dran zurück?
Ja, ich habe immer gerne in Hamburg gespielt. Ja. Schon damals noch im alten Volksparkstadion. Ja.
Mit Laufbahn
irgendwie,
damals.
Irgendwie hatten wir da immer Glück hier in dem Spiel besonders viel. 94. Minute deutscher Meister zu werden, kommt nicht so oft vor.
Nee, und immer späte Tore sind auch können. Ja. Also wunderbare emotionale Bilder, die Thomas Müller gestern auch geliefert hat. Warum, Florian, sind die Bayern so zuversichtlich, dass es mit der Wirtz-Verpflichtung klappt, der ja durchaus noch einen laufenden Vertrag in Leverkusen hat?
Weil sie viel im Hintergrund getan haben, um ihn vom Wechsel zu überzeugen. Es gab sehr, sehr viele Telefonate, sehr viele Treffen. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge haben das schon vor Monaten zur Chefsache erklärt, haben die Familie umgarnt. Jetzt muss man wissen, Florian Wirtz ist sehr, sehr gut beraten von seinen Eltern. Die haben einen großen Einfluss auf ihn, sehr, sehr gutes Elternhaus. Die haben einen klaren Plan mit Florian Wirtz immer gehabt. Wenn er Leverkusen verlässt, dann sollen es die Bayern werden. bevor es da mal irgendwann für den Florian ins Ausland geht. Und die Bayern haben zugegriffen und die Bayern sind sich sehr siegessicher. Sie sind aber auch so ein bisschen geschädigt aus dem letzten Sommer, als man auch bei Xabi Alonso sehr siegessicher war. Um es kurz zu machen, die Bayern rechnen damit, und das wurde mir auch nochmal vor der Sendung bestätigt, sie rechnen damit, dass der Wirtz-Transfer bereits in diesem Sommer klappt. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass Florian Wirtz den nächsten Schritt unternimmt, dass er Leverkusen informiert, dass er wechseln möchte, und zwar zum FC Bayern. Und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Tagen passieren wird.
Kurz skizziert, Didi, ich habe dich damit zitiert. Wo liegt das Risiko aus deiner Sicht? Wo läge es, wenn es klappen würde?
Naja, es wird ja erzählt, dass man vielleicht mit zwei Zehnern spielen will. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist oder der Fall sein wird. Und das würde ja dann heißen, dass ein Olise, der dieses Jahr wahrscheinlich der beste Spieler war, keinen Platz hat oder hätte. Ja, und ich gehe davon aus, dass wenn Wirtz kommt, dass er auf der Zehn oder hinter Kane spielt. Und dass sie weiter mit zwei Außenspielern spielen werden. Deswegen weiß ich auch nicht, ob die Musiala-Seite so erfreut ist, wenn er kommt. Weil er wahrscheinlich derjenige sein wird, der außen spielen muss. Und wenn beide spielen, die spielen dann auch nur mit einem Ball, die Bayern, glaube ich, dass einer, es sind beides zentrale Spieler, beide, die den Ball am Fuß haben wollen, ich glaube, dass einer darunter leiden wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise Musiala ist.
Gut, erstmal die erste zentrale Erkenntnis des Abends, ein Ball. Ist im Spiel, aber ich weiß, was du meinst, Didi, klar. Dortmund scheint den Endspurt erfolgreich ins Ziel zu bringen. Warum hätten sie es denn nicht verdient?
Nach der Saison, also man muss schon sagen, dass man mit so wenigen Punkten in die Champions League kommt, das ist schon lang her. Da waren Spiele dabei. Ich erinnere mich an ein Spiel in Bochum, was sie verloren haben. Zu Hause gegen Augsburg war, glaube ich, so der Bundesliga-Tiefpunkt. Also wenn man sich die ganze Saison anguckt, hätte es Freiburg viel mehr verdient, weil sie einfach viel mehr aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Ich glaube aber, Dortmund macht es am Ende noch, am letzten Spieltag. Könnte ja sogar ein Sieg reichen.
Wir schauen uns gleich diese Konstellation genau an, werden dann auch sprechen insgesamt über Leverkusen gegen Dortmund, natürlich auch über Xabi Alonso, aber zunächst mal vorab, Felix, du betreust wie immer Social Media. Für uns, wie sind die Reaktionen auf Thomas Müller? Ich glaube, es wurde auch, hab's auch gesehen, recht viel gefeiert.
Klar. Es wird viel gefeiert, kommen wir sofort dazu. Erstmal sage ich es nochmal, 750. Pflichtspiel für den FC Bayern, 248 Tore, 222 Assists, 33 Titel. Sie haben nicht alle auf ein Foto gepasst, das FC Bayern, aber hier gibt es zumindest einige zu sehen, zusammen mit Toni Kroos, der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, was eben die Titel betrifft. Und was darf nicht fehlen? Klar, nach so einer Meisterschaft eine Bierdusche. Und da kommen wir dann zu den angesprochenen Feierlichkeiten. Da ging es feuchtfröhlich zu, wie man das kennt. Und klar ist Thomas Müller da mittendrin, hat selbst eine Bierdusche kassiert, hat aber selbst auch gut ausgeteilt. Und auch Wasserkompanie, jeder hat so ein bisschen seine paar Tropfen Bier zumindest abbekommen. Und klar gibt es dann auch viele Glückwünsche, gerade auch konkret in Richtung Thomas Müller. Zum Beispiel von einem ehemaligen Mitspieler, Bastian Schweinsteiger, hat sich gemeldet. Eine Ära geht zu Ende. Das letzte Mal müllert es in der Allianz Arena. Danke, Thomas, für die Momente, die wir erleben durften. Und da, glaube ich, können wir uns nur anschließend sehr, sehr viele Momente, sehr viele schöne Momente zusammen mit diesem Thomas Müller.
So ist das, Oliver. Wie lange braucht man, um eine Bierdusche aus den Kleidern zu bekommen?
Ja, nicht lange. Das kriegst du ja gar nicht groß mit, wenn du da feierst. Außer du gibst irgendein Interview. Haben wir ja auch schon alles erlebt. Und auf einmal kommt der Angriff von hinten. Das kann dann schon unangenehm werden.
Ja, aber es ist gute bayerische Tradition, wenn man so möchte. Wir werden über die Münchner ausführlich sprechen und über ihre Transferziele. Schauen jetzt auf Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Natürlich hängt das miteinander zusammen. Wirtz spielt noch bei Leverkusen. Wir wissen nicht, wie lange. Das werden wir gleich debattieren. Aber zunächst mal ging es gerade für Borussia Dortmund, logischerweise Kai Dittmann, um sehr, sehr viel heute.
Dortmund hat es nicht selbst in der Hand, wahrt durch den Sieg in Leverkusen aber die Chancen auf die Champions League. Der BVB in Gelb im ersten Durchgang hoffnungslos unterlegen. In der 31. Minute wird auf Frimpong das 1:0. Danach plötzlich aber Borussia Dortmund offensiv zugegen. 33. Minute der Ausgleich, Adeyemi, Brandt 1:1. Leverkusen blieb überlegen. Dortmund erhöhte kurz vor der Pause nach Brandt und Groß durch Riasson aber auf 2:1. Im zweiten Durchgang wenig von Leverkusen zu sehen. Dortmund deutlich besser in der 73. Minute nach einem wunderbaren Pass von Brandt. Adeyemi mit dem 3:1 für Borussia Dortmund. Spiel längst gedreht. In der 77. erhöhte Serhou Guirassy in seinem 100. Bundesligaspiel sogar auf 4:1. Den Schlusspunkt in der 92. Minute setzte Jonas Hofmann per Kopf 2:4. Das war's. Xabi Alonso hat eine große Zeit geprägt in Leverkusen, aber die ist definitiv vorbei.
Ja, Xabi Alonso werden wir gleich logischerweise thematisieren. Schauen wir mal auf das rein sportliche. Didi, Borussia Dortmund ist dabei, doch noch in die Königsklasse einzuziehen. Du hast es angekündigt. Wie haben Sie den Turnaround bis hierher geschafft?
Ja, dass sie einen Trainer geholt haben. Nach der Winterphase wahrscheinlich 3-4 Spiele zu spät, weil es kommt jetzt darauf an, was die Frankfurter heute machen.
Sie gehen gerade zurück übrigens, ja, gegen St. Pauli. Wäre für St. Pauli dann der Klassenerhalt. Ja,
also wenn Frankfurt noch gewinnt, dann haben sie es nicht in der eigenen Hand. Dann sind sie abhängig von dem Frankfurt-Freiburg-Resultat. Ich habe es immer gesagt, das ist eine Mannschaft, die braucht eine starke Hand. Da muss Disziplin rein, da muss Zug rein. Und das hat er geschafft. Und man hat auch vor Namen nicht Halt gemacht. Ja, also, und man darf auch nicht vergessen, wenn du vor 3 Monaten gesagt hättest, wer ist der Spieler, an dem sie sich festhalten müssen, hättest gesagt, oder hätten alle gesagt, der Schlotterbeck. Mhm. Der war jetzt die letzten Wochen oder Monate gar nicht dabei. Sie haben es ohne ihn geschafft. Schan, der ein anderer war, der immer vorangegangen ist, hat dann auch mal nicht gespielt, als die Mannschaft funktioniert hat. Und er hat da vor Namen oder vor niemanden Halt gemacht, hat die Besten spielen lassen oder die beste Mannschaft stellen. Und was sie für ein Potenzial haben, das haben wir jetzt die letzten Wochen gesehen. Und nochmal, es hat ja im Winter, haben ja schon die meisten gedacht oder gewusst, was kommen. Und dann hat man ja noch 3-4 Spiele versucht, anscheinend festzuhalten. Und das könnte ihnen jetzt nächste Woche auf die Füße fallen.
Naja, ich glaube, es gab so das Spiel vor der Winterpause, das war in Wolfsburg. Wenn das in die Hose gegangen wäre, dann kann ich mir vorstellen, hätte schon eher einen Trainerwechsel gegeben. Das hat sie so ein bisschen dann gerettet. Da hatte man so das Gefühl, ja, wird schon, sind nur 2 Punkte auf die Champions League. Und dann kam diese Horrorwoche nach der Winterpause gegen Leverkusen verloren in Kiel und dann in Frankfurt. Und am Ende war es zu spät, muss man sagen. Niko Kovac hat ja auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, das vergisst man auch. In Bochum verloren, gegen Augsburg verloren. Aber so die letzten Wochen sind sie schon sehr, sehr stabil. Und wenn man mal auf den Kader guckt, ist der trotzdem noch ein Top-2, Top-3-Kader in der Bundesliga, in der Breite. Vielleicht nicht in der Spitze wie Leverkusen, aber in der Breite ist das ein sehr, sehr guter Kader. Also von dem muss man erwarten, dass sie unter die Top-4 kommen.
Ich habe die Kaderkritik ehrlicherweise die ganze Saison nicht verstanden.
Könnte man an Platzierungen festmachen?
Ja, aber wenn man jetzt sich das vor Augen führt, wer funktioniert? Guirassy ist ein absoluter Top-Neuzugang, einer der besten Scorer in ganz Europa. Svensson kommt hinten links wie aus dem Nichts. Waldemar Anton mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Pascal Groß braucht nun mal Anlaufzeit. Er hat eben auch noch nicht so oft Bundesliga gespielt. Das ist etwas anderes, als bei Brighton eine Führungsrolle inne zu haben. Übrigens allesamt auch Transfers, die Kehl und Miss Lindt hat zusammen absolviert haben. Für die gab es ja viel Kritik, jetzt funktionieren sie. Der Kader ist ordentlich und ich bin ganz bei Didi. Ich glaube, die harte Hand, das Autoritäre von Niko Kovac tut Borussia Dortmund sehr, sehr gut.
Ja, ich habe das von Anfang an nicht verstanden, das Experiment nach Edin Terzic dann mit Şahin. Aus meiner Sicht viel zu unerfahren, auch zu jung für diese Aufgabe, für diese Mannschaft. Weil was setze ich denn da als Verein für ein Signal, ja, mit so einem ganz extrem unerfahrenen und jungen Trainer? Ich meine, das ist ja kein Dortmund ist ja kein Ausbildungsklub, sondern die haben große Ziele. Oh, dann habe ich gedacht, okay, dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht funktioniert es. Es hat nicht funktioniert. Und dann, Niko kenne ich ja selber noch. Weiß auch, wie er arbeitet. Hat ja auch schon bei Bayern München trainiert und sehr erfahren, viele Erfahrungen gemacht. Ein erfahrener Trainer, der genau weiß, was er will, der genau eine klare Vorstellung von Fußball hat, der jetzt da den Fußball in Dortmund auch nicht irgendwie versucht hat, neu zu erfinden, sondern eben genau geschaut hat, wer sind die Spieler, auf die ich setzen kann, ja, die auch wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Und so groß, so eine große Überraschung ist das nicht, finde ich, dass die noch so eine Aufholjagd gestartet haben, weil der Kader ist absolut Champions League reif.
Würden Sie denn sagen, dass selbst wenn die Champions League erreicht werden sollte, Dortmund dennoch im Sommer frische, neue Impulse setzen müsste? Weil man ja doch über die Saison immer wieder das Gefühl hat, es geht eben auf und ab.
Ja, ich meine, was du bei Dortmund halt in den letzten Jahren gesehen hast, ich glaube, das ist immer so das große Problem, ist, dass sie doch immer wieder sehr, sehr gute Spieler haben, die Dortmund eben als Durchlaufstation betrachten und dann relativ schnell wieder weg sind. Und dann musst du immer wieder, ähnlich wie ja auch in Leipzig, du kannst eben nicht immer die besten Spieler, die du hast, immer abgeben und dann glauben, ja, die kann ich dann ganz einfach durch andere ersetzen. So einfach ist Fußball nicht. Das heißt, man sieht es jetzt ja auch bei Leverkusen. Ja, sobald der Erfolg nicht mehr so da ist, verlassen solche Vereine dann ganz, ganz wichtige Säulen. Und das gilt es einfach, ja, das ist leichter gesagt. Das gilt es
vielleicht aber auch, weil die Bayern dann hingucken und sagen, okay, also da müssen wir vielleicht mal was tun.
Ja, aber die Bayern machen das ja immer nur, um selbst stärker zu werden.
Nur deshalb. Ja, okay. Das glauben wir so?
Ja.
Ist das wirklich so?
Selbstverständlich.
Uli Hoeneß,
wie soll es denn anders sein?
Ja, es könnte ja schon so sein, dass sie gezielt einen Konkurrenten schwächen. Also wäre das ganz furchtbar böse gedacht. Aber
das habe ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es geht immer nur, selbst besser zu werden.
Okay, gut. Oh, guter, hehrer Anspruch.
Ja, den 100-Millionen-Spieler, den hätte jeder gern, den Dortmund dann. Oder 130 Millionen mit Bellingham, den du dann immer verkaufst. Aber den wollen natürlich auch alle finden. Und dann, das macht es halt schwierig. Zurzeit haben sie ihn nicht, den Spieler. Also bei Gittens war so ein bisschen die Hoffnung, ist ein bisschen abgeflacht. Ich wollte mal drauf zurückkommen auf den Kader, auch weil wir bei den Neuzugängen waren. Kuto wurde ja sehr, sehr kritisiert. Den müssen sie diesen Sommer kaufen, glaube ich, für 25 Millionen. Hat auch was zu tun mit dem Trainer. Es war nämlich abgesprochen, dass mit einer Dreierkette gespielt wird und dann zwei offensiven Außenverteidigern. So, das Problem war aber, dass vor der Saison dann umgestellt wurde oder zu Saisonbeginn eine Viererkette, musste er hinten spielen. Kann er nicht. Jetzt spielt er anders, dann funktioniert es auch. Also der Kader ist nicht so schlecht zusammengestellt, wie er zwischendurch gemacht wurde.
Aber der Trainer hat nicht gepasst.
Das Nuri Sahin ist ein super Typ. Das muss man wirklich sagen. Ganz netter, ganz höflicher, bodenständiger Typ. Aber das war wahrscheinlich eine Nummer zu groß. Dann hat er ein paar Fehler gemacht, auch Beispiel Pascal Groß, dem dann, nachdem er in Madrid versprochen wurde, oder er nicht wusste, warum er auf der Bank sitzt, ihm versprochen wurde, im nächsten Spiel am Wochenende spielst du von Beginn an, da brauche ich dich, ich will dich schon. Und dann lässt du ihn nicht spielen. Schwierig.
Gut, also Borussia Dortmund hat die Möglichkeit, aber das Ganze noch zu begradigen. Wolltest du noch was zum BVB sonst schwenken, weil so Richtung Xabi Alonso?
Um es kurz zu machen, ich glaube, der Vorteil liegt darin, dass sie keinen Haaland und keinen Bellingham haben. Ich glaube, sie haben die Chance, einen Kader im Kern zu halten, ihn nochmal anzupassen im Sommer. Und ich glaube, wenn Niko Kovac, der jetzt auch bei seinen letzten Stationen eben jetzt nicht derjenige war, der konstant geliefert hat, das war ja so ein bisschen der Makel von Kovac, ich traue ihm zu, dass er das jetzt hinbekommt, dann ist Dortmund für mich mit einem guten Transferfenster, mit zwei, drei Verkäufen, für mich nächstes Jahr wieder der Bayern-Verfolger Nummer eins, weil ich glaube, Leverkusen wird massiv Probleme bekommen.
Gehen Sie mit?
Dass Leverkusen Probleme bekommen, da gehe ich absolut mit. Ich meinte
jetzt, ob Dortmund, wenn wir das sozusagen abschließen, tatsächlich wieder der erste Verfolger sein wird.
Ja, ich würde es mir für die Bundesliga wünschen. Ich meine, der FC Bayern ist jetzt zum 12. Mal in 13 Jahren deutscher Meister geworden. Das, was ja im Grunde müssen sich ja alle handelnden Personen auch die Frage stellen in der Fußball-Bundesliga, warum das so ist. Und Gott sei Dank, das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen, geht es eben nicht nur in der Bundesliga darum, zum Schluss die Spannung, wer wird Meister, sondern es geht natürlich auch sehr viel um die einzelnen Clubs, welche Platzierung macht mein Club, kommt mein Club in die Champions League, in die Euro League, dann Abstieg, hat alles seinen Reiz. Aber der Kampf um die Meisterschaft ist in der Fußball-Bundesliga, vor allem wenn man viel im Ausland unterwegs ist, bekommt man halt immer wieder diese Fragen gestellt. Was ist denn eigentlich da los bei euch? Gibt es da keinen Verein, der mal in der Lage ist, den FC Bayern anzugreifen? Und da muss man ganz ehrlich sagen, nein, es wäre natürlich der Bundesliga zu wünschen, wenn Dortmund diese Qualität wieder entwickelt, weil das ist das, was die Bundesliga braucht. Die Bundesliga braucht drei Mannschaften ist schon extrem, das ist schon sehr, sehr viel, die da oben auch, bis jetzt in Spanien mit Barcelona und Madrid ist, wie es in England ist, diese Spannung ist einfach notwendig. Essentiell notwendig für die Bundesliga.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Spannung steigt, wenn die Bayern Würz holen sollten, also die ist nicht allzu hoch. Also die sehen das möglicherweise anders. Ich würde aber gerne über Xabi Alonso ein Wort jetzt oder auch mehrere verlieren. Was bedeutet, Didi, der Abgang von Xabi Alonso für Bayer Leverkusen? Macht das Bayer Leverkusen schwächer?
Ja, natürlich, weil er ist gekommen. Sie waren, glaube ich, 16, als er kam. Hat sie dann noch in die Europa League geführt, hat dann das Double geholt, war im Europa League-Finale. Die ganze Bundesliga-Saison ungeschlagen gewesen. Auch dieses Jahr eine sehr gute Saison gespielt, hatten das ein oder andere Unentschieden zu viel. Leider, sonst hätten sie vielleicht die Bayern etwas mehr ärgern oder jagen können.
Das sind die Abschiedsbilder, ne?
Aber wenn man gesagt hätte, ihr werdet Vierter oder Fünfter in der Champions League-Gruppenphase, Pokal-Halbfinale und wäre Zweiter, dann hätten sie das wahrscheinlich am Anfang der Saison unterschrieben. Das heißt, sie haben auch dieses Jahr eine sehr gute Saison gespielt, obwohl sie natürlich jetzt wirklich die letzten Wochen ziemlich abgefallen sind. Nach dem Bielefeld-Spiel, was vielleicht auch irgendwo zu erwarten war nach der letzten Saison. Und es war ihm zu verdanken, dass viele im Sommer geblieben sind. Ob das ein Wirtz ist, ob das ein Frimpong ist, möglicherweise ein Tar. Da wäre möglicherweise, wenn er gegangen wäre, letzten Sommer schon der ein oder andere gegangen. Das würde jetzt wahrscheinlich diese Saison passieren. Und ich halt nicht fair ausgeschlossen. Natürlich, wenn jetzt der Wirtz weggehen wird, dann haben sie Geld, aber dann werden die anderen Spieler, die sie wollen, werden natürlich auch teurer. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie nächstes Jahr Sechster oder Siebter werden. Das ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen. Mhm.
Xabi Alonso Allee, nach Ihnen ist noch keine Straße benannt?
Muss ich mal nachfragen.
Wie kann das sein?
Es kommt vielleicht noch.
Ja. Ich glaube auch, dass es schwer wird. Das ist ja Tarek, Wirtz weg, Alonso weg. Dann weiß man nicht, Frimpong hat wohl eine Ausstiegsklausel. Dann wird es vielleicht noch den einen oder anderen geben. Vielleicht möchte Xabi Alonso gerne Grimaldo mit nach Madrid nehmen. Ist ja auch ein Spanier. Also das wird schon ein massiver Umbruch. Mhm. Und der ist ja schwieriger, wenn du viel Geld hast. Weil wenn du da daneben greifst, dann tut's halt gleich mal richtig weh. 5 Millionen kann man mal verschmerzen. Bei 50...
Auf der anderen Seite hast du natürlich dann Mittel, in ein Regal zu greifen, wo die Wahrscheinlichkeit eines gelungenen Transfers sich im Regelfall erhöht.
Ich würde sagen, was dagegen spricht, dass sie abstürzen, ist, dass sie mit Fernando Caro und Simon Rolfes zwei sehr fähige Leute haben. Es gab ja schon mal eine Situation, wo Leverkusen sehr viel Geld hat. Das war, glaube ich, als sie Kai Havertz zu Chelsea damals verkauft haben für 95 Millionen. Das hat man dann auch später nicht gemerkt, dass sie da große sportliche Qualität dazu bekommen hätten für das Geld. Also du musst dann halt schon richtig liegen auch. Und es muss halt auch passen.
Aber du musst natürlich dann auch ein Signal setzen als Leverkusen. Ja, und dann lässt du eben, ich weiß, jetzt kennt die finanzielle Situation jetzt von Leverkusen nicht, nur gehen wir mal davon aus, die ist nicht ganz so schlecht. Aber du musst halt auch dann dieses Signal setzen, nein, wir lassen diesen Spieler nicht gehen, weil wir auch in der nächsten Saison sportlich erfolgreich sein wollen.
Bezogen auf Wirtz.
Bezogen auf Wirtz und Xabi Alonso. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben den ja schon, als ich noch bei Bayern war, haben wir den schon beobachtet, als er noch im Amateurbereich gearbeitet hat. Und schon damals haben wir diskutiert, was das für ein fantastischer Trainer ist. Allein wie er trainiert, wie er den Spielern oder wie er in der Lage ist, den Spielern auch seine Ideen zu vermitteln, wie er aber auch in der Lage ist, die richtigen Spielertypen für sein System dann auch zu finden. Ich habe gesagt, die Meisterschaft von Leverkusen, das ist ein Jahrhundertereignis. Ja? Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass wenn Alonso jetzt geht, dass dann einfach ein neuer Trainer kommt und dass dann alles so weitergeht, wie wir das jetzt in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Das müssen die erst jetzt beweisen.
Habt ihr euch damals nicht getraut zuzugreifen oder wollte er nicht?
Nein, der war ja noch im Amateurbereich Trainer. Also wenn du dann zum FC Bayern einen aus dem Amateurbereich holst, würde ich mal sagen, das ist schon ein kleines Risiko.
Aber für Leverkusen möglicherweise sogar der größere Verlust als ein potenzieller Abgang von Wirtz, wenn also, dass Alonso geht, weil er einfach das sozusagen das Brain ist?
Ja, beides. Nochmal, der Trainer ist natürlich der Kern, immer der Kern von allem. Und aber so ein Ausnahmespieler wie Wirtz, wenn du eben den jetzt auch wieder zu Bayern München gehen lässt, dann ist das Signal nach außen, ja, wir wollen zwar in Leverkusen erfolgreich sein, wir wollen aber nicht wirklich angreifen.
Ist auch eine große Chance für Leverkusen, aber man muss natürlich auch sagen, Xabi Alonso konnte jetzt auch die Saison nicht bestätigen. Also Leverkusen hat jetzt keine Glanzsaison gespielt, das geht mir so ein bisschen unter.
Aber eine sehr gute, muss man schon sagen, sehr gute Bundesliga-Saison.
Keine Frage, aber wir haben ja eben über das Dortmunder Plus gesprochen. Ich glaube, das wird den Leverkusen dann zum Nachteil, dass sie eben viele Spieler jetzt im Kader haben, die den nächsten Schritt gehen möchten. Und es gibt ja dann auch einen Grund, warum wir jetzt im Mai sind, warum viele Ausstiegsklauseln rauskommen. Auch Hincapié hat eine Ausstiegsklausel für 60 Millionen Euro. Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie Leverkusen mit der Situation umgehen wird, wenn Florian Wirtz zu ihnen kommen sollte in den nächsten Tagen und sagt, pass auf, ich möchte gerne zu den Bayern. Denn das Heft des Handelns qua Vertrag hat Leverkusen in der Hand. Es gibt keine Ausstiegsklausel, er ist frei verhandelbar. Und das ist natürlich auch eine Signalwirkung, Oliver hat es gesagt, denn wenn du sagst, pass auf Flo, du bleibst, wir werden nicht verhandeln, hat das natürlich einen massiven Einfluss auf die Kaderstruktur.
Hätten Sie die finanziellen Mittel, nein zu sagen? Olli hat es in den Raum gestellt.
Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil wir sind es in Deutschland nicht gewohnt, dass wir über Summen sprechen, fernab der 100 Millionen Euro. Ja? Also ich gehe mal davon aus, wenn die Bayern anklopfen und sagen, pass auf, lieber Fernando, 100 bieten wir. Dann lacht sich der Caro am Telefon kaputt. So, ich gehe mal davon aus, Leverkusen wird, und das sind auch unsere Informationen, sie stellen sich, wenn die Bayern anrufen, 100, also wenn Real anrufen würde, wahrscheinlich 10 Millionen günstiger, aber wenn die Bayern anrufen, dann wird der Caro 120 bis 130 Millionen Euro fix fordern, plus Bonuszahlung.
Ich würde erstmal 200 fordern.
Oder 200. Aber es sind Summen, die sind ja nicht greifbar. Wiederum muss man auch sagen, ich bin sehr gespannt, wie die Bayern das finanzieren wollen, aber ich bin davon überzeugt, wenn Wirtz wirklich will, werden sie alles in die Hand nehmen und dann werden sie es finanziert bekommen.
Die Bayern sind ja schon seit 5 Jahren hinter ihm her. Die waren ja schon interessiert, als er sich damals das Kreuzband gerissen hat. Die Eltern waren ja vor 4, 5 Jahren schon mal hier. Was ich höre, ist, dass er eine mündliche Zusage hat, dass wenn er gehen will, dass er gehen kann. Ja? Das wird dann kosten, je nachdem wer es ist, nördlich von 100 Millionen. Nur die Bayern können ja gar nicht mehr raus. Also was ich höre, ist, dass es um die 100, 120 Millionen kann er gehen. Das wird bei den Bayern wahrscheinlich am oberen Ende sein, bei Real wahrscheinlich am unteren Ende. Nur die Bayern können ja gar nicht mehr raus. Und selbst wenn er 125 oder 130
aufruft. Die müssen, meinst du?
Ja, natürlich. Dass der Uli Hoeneß und der Karl-Heinz Rummenigge, die haben sich jetzt so weit aus dem Fenster gelegt. Man hatte ja letztes Jahr mit Tah schon mal so eine Situation. Ich glaube nicht, dass die Bayern das bei so einem Spieler wie Wirtz leisten können. Bei Tah ist das, hat sich das versendet. Also da hat dann gar keiner mehr drüber gesprochen. Nur wenn du so einen Zirkus machst um den Wirtz, ja, die müssen den holen, die können ihn gar nicht aus. Selbst wenn sie 140 Millionen verlangen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er eine Zusage hat, die hat er schon länger von Bayer Leverkusen, dass er gehen kann. Und deswegen glaube ich, Leverkusen wird und kann nicht sagen, der bleibt hier. Ja, weil sie immer im Austausch sind. Man spricht ja immer, dass sie sehr enges Verhältnis haben. Die sind, glaube ich, auch Leverkusen ist über alle Schritte, die da passiert sind, ob das mit Real war oder mit Bayern, sind die, glaube ich, über alles informiert. Und deswegen, wenn er nach München will, dann wird er nach München kommen.
Glaubst du das auch? Hast du auch davon gehört, dass es diese mündliche Zusage gibt?
Von Wirtz an die Bayern?
Nee, vom
Leverkusen Club an die Spieler.
Genau.
Kann ich so nicht bestätigen, hat jetzt aber auch erstmal nichts zu bedeuten. Ich denke, dass Florian Wirtz ein so verdienter Spieler in jungen Jahren ist, dass sie ihm keine Steine in den Weg legen würden. Aber nochmal, es macht einen Unterschied, ob ihn Real Madrid möchte oder der Pep aus Manchester oder ob die Bayern anrufen. Und Fernando Caro ist nun mal kein Bayern-Fan mehr, war er wahrscheinlich noch nie, aber da ist ja auch, die Stimmung ist energetisch geladen, so möchte ich es mal formulieren. Und Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß haben natürlich, da hat Didi recht, mit den Äußerungen in der Öffentlichkeit, sie haben die Leverkusener wieder gestichelt und gestachelt. Man möge sich vorstellen, jemand würde öffentlich über einen Bayern-Spieler sprechen, der unter Vertrag steht, meine Güte, da wäre der Aufschrei groß. Deswegen, die Bayern müssen schon zupacken und es ist für Wirtz, das geht mir ein bisschen unter. Es ist natürlich auch mit Risiko behaftet. Wenn Wirtz zu Leverkusen geht und sagt, Männer, passt auf, ich möchte jetzt zu den Bayern, dann muss er sich natürlich auch sicher sein, dass die Bayern zupacken und nicht das Gleiche machen wie letztes Jahr Jonathan Tah, der nämlich das Gleiche gemacht hat. Und am Ende hat der Aufsichtsrat gesagt, nö, also brauchen keinen Innenverteidiger, 30 Millionen zahlen wir jetzt nicht. Also die Bayern sind dann auch Wirtz schuldig, diesen Transfer zu finalisieren. Wenn Wirtz zu Leverkusen geht, dann glaube ich, wird der Wechsel in diesem Transfer.
Der Unterschied ist, dass er den Tah wollte, der Sportvorstand, und den Wirtz will der Aufsichtsrat.
Und jetzt wollen ihn alle, weil er ablösefrei ist.
Wie ist denn das für Max Eber? Sie waren ja in einer vergleichbaren Situation. Ich habe Sie zitiert damit, dass bei den Bayern viel mitreden, machen wir es fest, das ist natürlich Hoeneß, das ist auch ein Rummenigge. Was machst du als Eber, wenn du von einem Transfer wie jetzt Wirtz nicht so überzeugt bist, möglicherweise, wie es Hoeneß / Rummenigge sind? Hast du überhaupt eine Chance?
Also ich verstehe die Frage, Nee. Die Frage ist schwierig, weil der Vorstand Sport ist der Max Eberl.
Ja, die Frage lautet auf Deutsch, ja, kann er so selbstständig agieren, wie er das möchte?
Das weiß ich nicht, das müssen Sie ihn fragen.
Wie war es bei Ihnen?
Ich war ja nicht der Vorstand Sport.
Aber Sie waren Vorstand?
Das ist richtig. Ja, ich konnte relativ frei agieren. Ja. Ich weiß es nicht. Der Vorstand Sport entscheidet normalerweise die Dinge, die auch im Transferbereich. Und wie dann die Kommunikation untereinander ist, das weiß ich nicht. Das müssen die handelnden Personen fragen.
Welchen Eindruck haben Sie?
von außen ist es immer ganz, ganz schwierig zu sagen.
Also ich erlebe die Bayern aktuell so, dass wirklich alle hinter diesem Florian-Wirtz-Transfer stehen. Ich kann auch nicht so richtig erklären, warum, weil es ist ein Paket, das gab es einfach noch nie. Es ist auch ein Risiko, es ist auch ein Experiment. Nochmal 2 Zehner, Musiala, Wirtz. Aber da alle dahinter stehen und die Zahlen im Grunde genommen auch mit der Familie Wirtz ja abgesegnet sind. Ne? Es geht ja um ein Gehaltspaket von 20 bis 25 Millionen Euro. Es geht um einen 5-Jahres-Vertrag. So eine Bayern-Wucht habe ich in den letzten 2-3 Jahren selten erlebt, zuletzt bei Harry Kane.
Und umgekehrt, die Frage haben wir eben auch schon aufgeworfen, wollen wir einmal noch vertiefen. Felix, was würde es für Leverkusen bedeuten, wenn ein Wirtz geht, Alonso geht, das ist soweit klar. In welche Richtung zielt das dann?
Ja, das ist die Frage. Erstmal muss man sagen, es könnte eben teuer werden für Bayern. Caro heißt ja auch teuer auf Spanisch. Das noch eine kleine Spanisch-Lehrstunde. Wir haben es gesehen. Alonso wurde vor dem Spiel gegen den BVB offiziell verabschiedet. Es ging 2-4 aus, war dann vor dem Spiel natürlich nicht so wichtig. Oliver Kahn hat es gerade gesagt, das war das Jahrhundertereignis. Der Titel für Leverkusen, entsprechend auch diese besondere Ehrung inklusive Straßenschild und entsprechend auch sehr, sehr viel Dankbarkeit bei den Fans. Wenn man sich eben die Kommentare durchliest, ist es durchweg Dankbarkeit, überhaupt kein Argwohn oder dergleichen, verlässt Leverkusen als Legende. Danke, danke, du ungeschlagener Meister. Danke, King Xabi, für alles. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Trotzdem, Alonso verlässt den Verein, Jonathan Tah verlässt den Verein, Florian Wirtz möglicherweise auch. Auch deshalb unser Voting ein kleines bisschen überspitzt, zugegebenermaßen. Aber trotzdem die Frage, ohne Alonso und Wirtz wird Leverkusen ein Durchschnittsverein. Und tatsächlich sagen gut 3/4 ja. Also 77%, nur 23% nein. Es könnte so weitergehen. Es wird auf jeden Fall spannend, was die Zukunft betrifft. Leverkusen.
Also sehr bewusst zugespitzt. Durchschnittsverein hieß ein Verein, der Champions League spielt, also auf sehr hohem Niveau Durchschnitt, aber möglicherweise nicht mehr ganz so diese Titelchancen hat. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer sind der Meinung, dass es für Leverkusen definitiv eine Zäsur wäre. Einmal, damit wir nochmal in die Diskussion kommen, um das nochmal einmal wirklich verstanden zu haben, hätte denn Leverkusen sozusagen nach Ihrer Einschätzung die Möglichkeit zu sagen, Florian Wirtz, nein. Du bleibst, wir blocken das. Was ist, wenn ein Spieler sagt, ich will aber unbedingt weg? Dann heißt es ja immer, dann kannst du so einen Spieler nicht aufhalten. Wie ist das?
Ja, das ist dann eine Menge Arbeit für die Verantwortlichen, den Spieler zu überzeugen. Da geht es dann natürlich schon darum, okay, was sind die Spieler, die in Zukunft kommen? Mit welchen, das ist das, was sich der Spieler fragt, in dem Fall Florian Wirtz. Wer sind die Spieler um mich herum? Wer ist dann auch der neue Trainer? Und wenn du überzeugend sein kannst, wenn du den Spieler überzeugen kannst, dass hier wirklich, dass es weitergeht, ja, dass wir vielleicht noch mehr, was schwer ist, noch mehr Erfolg haben wollen, dann kann sich so ein Spieler auch mal dazu entscheiden und zu sagen, ja, okay, ich möchte weiterhin die Geschichte hier weiterschreiben. Aber das ist in der aktuellen Gemengelage natürlich alles andere als einfach.
Aber das würden Sie Leverkusen raten oder sich von Leverkusen wünschen?
Nochmal, wir haben ja vorhin über finanzielle Aspekte gesprochen. Es ist immer die Frage, du kannst natürlich auch, wenn du spürst, dass genau das eintritt, nein, der Spieler möchte einfach weg, ja, dann kannst du die Frage stellen, okay, was können wir für Einnahmen generieren? Die Rede ist immer von 100, 120 Millionen. Das ist natürlich wahnsinnig viel Geld, ja. Und irgendwann stellst du dir dann als Verein die Frage, naja, okay, Florian Wirtz ist ein super Spieler, wissen wir alle, ein gigantisches Talent, aber möglicherweise können wir für das Geld 2-3 andere Spieler holen, die unsere Mannschaft, ja, vielleicht weiter auch verstärken können. Also das sind die Fragen, die sich der Verein in so einer Situation stellt. Natürlich muss man auch aufpassen. Sein Vertrag läuft ja bis 27. Und das heißt, ganz so komfortabel ist die Situation für Leverkusen auch nicht. Weil selbst wenn Wirtz jetzt noch ein Jahr bleibt, dann ist nach der nächsten Saison wird die Ablöse natürlich ein bisschen runtergehen, weil sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft. Also hier ist so, das ist so das Spielfeld, auf dem sich hier alle befinden. Noch ein Wort vielleicht zu Max Eberl, nicht, dass man mich da falsch versteht. Natürlich kann Max Eberl nicht alleine Dinge entscheiden. Das wäre ja auch verheerend in einem Verein. Natürlich muss das auch immer in den Gremien, mit dem Aufsichtsrat, muss das immer alles abgestimmt sein.
Ich glaube auch, dass Fernando Caro versuchen wird, Max Eberl auszunehmen. Also 100 Millionen glaube ich im Leben nicht dran, dass das über die Bühne geht, wenn Harry Kane 100 Millionen gekostet hat. Ich bin auch eher so bei 120 bis 130. Das heißt, wir reden über ein Gesamtpaket von einer Viertelmilliarde. Das ist eine Wahnsinnssumme. Ich glaube, bei Oliver Kahn, als er noch in Amt und Würden war, stand auch mal ein Megapaket im Raum. Man hört immer, Sie haben sich auch mal persönlich mit Erling Haaland getroffen. Stimmt das eigentlich?
Klar, stimmt das.
Und
da war das Paket auch ambitioniert.
Woran ist es gescheitert am Ende? Am Paket oder weil der Spieler nicht wollte?
Da muss ich nochmal nachdenken. In der Nach der Sendung sagen vielleicht.
In welche Richtung ging es denn?
Ja, ich meine, der FC Bayern hat immer die Verpflichtung, sich um genau solche Spieler zu kümmern. Florian Wirtz, damals war es Erling Haaland, es war die große Frage, okay, was passiert jetzt nach Robert Lewandowski? Auch damals haben wir uns schon übrigens auch mit Harry Kane beschäftigt. Aber Erling war eben, hatte diese Konstellation bei Borussia Dortmund mit einer festgeschriebenen Ablösesumme. Also wenn wir uns da nicht bemüht hätten, ich glaube, dann hätten wir irgendwas verkehrt gemacht.
Job verfehlt. Ehe Didi was dazu sagt, hören wir einmal Simon Rolfes. Da gibt es eine neue Aussage zum Thema Wirtz.
Ich sage 60-40, aber ich sage nicht, in welche Richtung. Von daher ist das spannender für euch als 50-50. Das für Florian natürlich, das haben wir ja häufig auch gesagt, dass vielleicht irgendwann der Moment kommt oder wo er überlegt und dass es natürlich Interesse gibt für ihn, aber das gab es auch in den letzten Jahren, gab es auch Vereine, die interessiert waren und deswegen werden wir das ganz, so wie es immer auch mit der Familie besprochen haben, mit Florian, vertrauensvoll über die Situation, wir werden natürlich versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass vielleicht Bayern 04 auch das Richtige für ihn im nächsten Jahr ist, aber am Ende, das war auch, glaube ich, was uns auch bei Xabi in dem ganzen Prozess, auch wenn es natürlich nach außen in Unklarheit gab, aber intern war es immer eine offene und transparente Konversation. Das Gleiche ist beim Florian auch. Und wenn dann der Moment irgendwann vielleicht mal kommt und er geht, dann werden wir es auch in guter Art und Weise gelöst haben.
Das war dann am Ende die entscheidende Aussage, ne?
Was hat er nochmal gesagt?
Wenn dann der Moment kommt, ja, dann wird es eine Möglichkeit, einen guten Weg geben.
Der Spieler wird das entscheiden. Ja,
wie hast du nicht zugehört?
Doch, aber das Letzte, ich habe mir schon wieder dir zugewandt.
Ah, gut, das gilt.
Der Spieler wird das entscheiden. Die haben so ein enges Verhältnis. Der hätte die letzten beiden Jahre, oder wusste es gar nicht mit Alonso. Dann kam Alonso, dann hat es natürlich nochmal eine Eigendynamik bekommen. Dann haben die alles gewonnen, kommen in die Europa League, werden dann Meister. Und dann bleibt der Trainer noch ein Jahr, dann bleibt er auch ein Jahr. Der hätte woanders wahrscheinlich das Doppelte oder noch mehr verdienen können, schon die letzten beiden Jahre. Und hat gesagt, nee, ich bleibe hier. Das heißt, der Verein wird ihm da keine Steine in den Weg legen. Das wird teuer für die Bayern, aber nochmal, die können da nicht mehr raus. Das entscheidet der Spieler ganz alleine. Wenn er sagt, er will gehen, dann wird er gehen. Ich glaube aber, was Simon sagt, glaube ich auch, dass die Chance besteht, dass er bleibt. Jetzt ist die Frage, die müssen natürlich jetzt irgendwann mal, die wollen sich ja Zeit lassen, einen Trainer präsentieren. Weil da wird es natürlich auch eine Entscheidung treffen muss, weil er ja möglicherweise aber dann schon die
Klub-Einmal zum Verständnis. Du sagst, die Bayern sind im Prinzip am Point of No Return. Also genau. Die müssen.
So ist es.
Und du sagst auf der anderen Seite, du siehst die Möglichkeit, dass Wirtz doch bleibt. Wie passt das zusammen?
Ja, wenn er sagt, er will nicht nach München oder er will noch in Leverkusen bleiben, dann können die Bayern Purzelbäume machen.
Aber glaubst du nicht, dass die Bayern also mehr als Purzelbäume machen, einfach alles so lange versuchen, bis es klappt?
Das machen sie ja schon. Das machen sie ja schon seit Monaten, seit Jahren und jetzt seit Monaten sehr intensiv, weil sie eine Chance sehen, dass der Spieler kommt in den letzten Jahren, hat das aus Verletzungsgründen, aus Erfolgsgründen. Man hat sich das so nie ergeben in Leverkusen mit Wirtz, dass er wahrscheinlich sagt, ich muss jetzt weg oder will weg. Ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht. Aber es geht ja dann möglicherweise schon um die Club-WM. Da gibt es viel Geld zu verdienen. Also die Bayern hätten wahrscheinlich dann Interesse, dass er schon bei der Club-WM spielt. Und die Leverkusener sind natürlich jetzt in der prekären Situation, dass wenn sie ihn halten wollen, dass sie ihm wahrscheinlich einen Trainer servieren müssen, wo er sagt, boah, das kann ich mir vorstellen.
Die Frage gebe ich mal an Florian. Welcher Trainer könnte das denn sein?
Gebe ich dir sofort eine Antwort auf, aber Simon Rolfes hat sich ja mehrfach auch zu Flo Wirtz geäußert. Wenn man jetzt die ganz neuen Zitate oder die ganz neuen Sätze
hört. Hast du bis zum Ende zugehört?
Habe ich, selbstverständlich. Es klang jetzt nicht mehr so siegesicher wie in den vergangenen Monaten oder Jahren, denn ich glaube, man muss sich jetzt auch nichts mehr vormachen. Der erste Dominostein mit Xabi Alonso ist gefallen. Und Florian Wirtz wird jetzt nachziehen, da bin ich mir relativ sicher, nach dem, was ich heute aus Bayern-Kreisen gehört habe. Und nochmal, die Bayern, auch jetzt in den letzten 48, 72 Stunden, wenn du mit Bayern-Quellen sprichst, es heißt nicht mehr, ja, Nein, die gehen davon aus, dass Flo Wirtz in diesem Sommer bereits zu den Bayern wechselt.
Wem sprichst du da eigentlich?
Mit ja, du bist ja nicht dran, du bist ja nicht drangegangen, wenn ich dich angerufen habe.
Ja, wollte nur mal fragen.
Aber wie auch schon zu deinen Zeiten,
schon.
Quellenschutz steht ganz oben.
Hat oft genug und liegt oft genug richtig. Also die Quellen scheinen schon nicht schlecht zu sein.
Ja, ich wollte nur mal fragen.
Ja.
Ist ja ganz interessant.
Zeig dir da auch nachher.
Das wäre dann die berühmte Maulwurfdebatte, die der Verein dann führt. Aber so arbeiten Journalisten.
Aber man kann es ja mal versuchen.
Ja, ist ja gut. Das ist ja mein Job, das versuche ich auch immer.
Ich kann nur sagen, Oliver Kahn ist nie ans Telefon gegangen.
Also ich war es nie.
So. Um auf die Frage zurückzukommen, ich gehe davon aus, Leverkusen wird innerhalb der nächsten 2 Wochen den Trainer präsentieren. Nach unseren Informationen gibt es aktuell 2 Top-Kandidaten. Der eine ist Cesc Fabregas, der mit Como in der Serie A eine sehr, sehr gute Runde spielt, aufgestiegen aus der 2. italienischen Liga. Früher Mittelfeldlegende Spanier, also irgendwie ein Zwilling von Xabi Alonso gefühlt, der eigentlich bei Como bleiben wollte, der aber jetzt auch am Wochenende gesagt hat, Mensch, Abschied möglich. Leverkusen pusht, Leipzig aber auch. Und wenn es Fabregas nicht wird, hören wir, hat Erik ten Hag sehr, sehr gute Chancen. Es gab sehr konkrete Gespräche. Allerdings wage ich zu bezweifeln, wie man das Gehalt stemmen möchte, weil ich glaube, ten Hag wäre möglicherweise sogar der bestverdienste Trainer der Bundesliga, wenn er das United-Gehalt hätte. Ich glaube, es läuft auf Fabregas hinaus.
Ich glaube, am Ende wird es bei Leverkusen auch durch die besondere Konstellation oder die Wirtschaftsform mit der Bayer AG im Hintergrund wird es am Ende irgendwann auch eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Also was kriegst du an diesem Jahr in Ablöse, was im nächsten Jahr? Dann guckst du dir die Differenz an. Dortmund hat das mal gemacht mit Robert Lewandowski, der wollte unbedingt zu Bayern München. Damals standen heute lächerliche 30 Millionen Euro im Raum. Die Dortmunder haben damals Nein gesagt, weil sie gesagt haben, das Geld, das spielen wir so ein, weil Lewandowski garantiert uns eine Champions-League-Qualifikation, haben ihn gezwungen zu bleiben. Das konnte man mit Robert Lewandowski machen, weil das ein ganz pflichtbewusster Spieler war, wo man wusste, der lässt sich nicht hängen, der zieht das durch, hat er dann auch. Ich weiß nicht, ob das bei Florian Wirtz geht, dafür kenne ich ihn nicht, aber ich glaube, am Ende muss ja alles durch den Gesellschafterausschuss bei Bayer abgesegnet werden. Da sitzt Werner Wenning drin, dadurch, dass das eine Konzerntochter ist. Und am Ende wird man auf die Zahlen gucken und so viel Geld, wie die Differenz ist, kann er dir in einem Jahr gar nicht einspielen.
Ich muss nur gerade munzeln. Christian hat ja vollkommen recht, aber Robert Lewandowski pflichtbewusst. Ich glaube, der Oliver kann ein Lied davon singen, dass auch ein Robert Lewandowski, wenn er denn gehen wollte, wie es ja dann der Fall war. Also ich sehe heute noch unsere Grafiken im Transfer-Update mit einer eingerissenen Wand. Ich glaube, Bayern hat Lewandowski in purer Pracht zu spüren bekommen, wenn er weg wollte.
War das so? War eine komplett andere Situation, aber kannst du jetzt nicht mit Wirtz vergleichen. Ich meine, Robert hat alles erreicht bei Bayern München. Und natürlich haben wir auch vieles versucht, aber Robert war einfach an dem Punkt, an dem er gesagt hat, ich möchte jetzt diese, auch familiär, möchte ich jetzt nochmal woanders hin, ich möchte diese Herausforderung nutzen und dann wird es sehr, sehr schwierig. Dann bist du natürlich Tag und Nacht mit so einem Spieler beschäftigt, um ihn noch zu überzeugen.
Abschließend zu dem Thema Bayer Leverkusen Trainer. Eben sind die Namen gefallen. Fabregas und Ten Hag, wie klingen die für Sie?
Ich glaube, Leverkusen ist gut beraten, aber das haben sie ja mit Alonso auch schon gemacht. Und da werden sich ja wahnsinnig viele Gedanken gemacht, auch Stichwort Daten und was da alles eine Rolle spielt, bis so eine Entscheidung dann irgendwann getroffen wird. Ich glaube, es wäre natürlich extrem wichtig, sich zu fragen, auf welchem Weg ist diese Mannschaft? Was hat Alonso in dieser Mannschaft jetzt hinterlassen? Und wer kann jetzt derjenige sein, der diese Art Fußball jetzt weiterentwickelt? Mhm. So könnte man denken. Mhm. Und deswegen ist Fabregas mit seinem Hintergrund ist schon ein sehr spannender Kandidat.
Wir haben bei Sky 90 sehr viel vor, noch in der nächsten Dreiviertelstunde. Das wird auch sehr spannend. Und Sky hat in der kommenden Saison auch mal wieder eine ganze Menge vor.
Freut euch! Mit My Matchday startet euer Samstag in eine neue Bundesliga-Ära. Mit Matchalarm verpasst du wirklich nichts. Highlights aus anderen Spielen steuerst du per Klick direkt an. Mit Multiview übernimmst du die Regie, behalte den Überblick oder spring direkt ins Einzelspiel in voller Länge. Zusätzlich mit der Sky Sport App und dem Live-Event Match Center auch unterwegs nichts verpasst. Mit My Matchday bleibst du immer am Ball. Sky Sport.
Gestern um 20.15 Uhr ging die
Karriere von Thomas Müller, jedenfalls was die Heimspiele beim FC Bayern München anbelangt, zu Ende. Das waren bewegende Momente, ein herausragender Fußballer, ein Motivator, der Raumdeuter, ein super Fußballerklärer, ein Gesamtkunstwerk. Kurt Zvinko-Bicanic, Abschied einer Legende.
Für die großen Gesten sind an diesem Tag die anderen zuständig. Thomas Müller will...
Lass uns spielen!
Nur spielen.
Ein Spiel namens Müller.
In dem die anderen die Tore schießen. Thomas Müller leider keins. Die anderen wollen ihn gar nicht gehen lassen. Thomas Müller kann's nicht schnell genug gehen. Für die anderen freut sich Müller jetzt von der Seitenlinie aus. Und die anderen finden die großen Worte.
Wir haben so viel Liebe für ihn und alles, was er für den Club getan hat. Und auch für uns alle als Freunde, auch was er zu uns tut, was er uns bringt für die Freude. Das ist, man hat die Worte nicht dafür.
Er wird in der Kabine fehlen, er wird dem Verein fehlen. Also er wird ja nicht weg sein, weil der Thomas ist FC Bayern. Und ich glaube einfach, dass ich jetzt schon so ein komisches Gefühl hatte einfach auf dem Platz, weil ich wusste, das ist jetzt mein letztes Spiel hier in der Allianz Arena mit dem Thomas.
Und wenn man dann sieht, wie die Leute sich freuen für ihn. Ich weiß nicht, ob er ganz genau versteht, was für einen Impact er hatte in seiner Karriere auf das Leben von vielen Menschen.
Thomas Müller wollte nur eins an diesem Tag.
Ich wollte Fußball spielen, das haben wir geschafft. Leider sind wir nicht so richtig in diesen Torflow gekommen.
Du willst jetzt wirklich über das Spiel sprechen, ja?
Ja, klar.
750 Spieler, Wahnsinn. Was hat dich glücklich gemacht in all den Jahren, in den 750 Spielen?
Ja, der Fußball und die Menschen. Ja, schaut es euch an. 75.000 Herzen, die heute ein bisschen noch für mich schlagen. Ja, da wird es mir schon Angst und Bange. Nee, alles easy.
All die anderen, die mit ihm, die ihn feiern wollen, und Thomas Müller ist für sie alle da. Alle erwarten berührende Worte zum Abschied.
Ich freue mich auf das, was kommt. Auch wenn das nicht halb so schön sein kann wie das, was ich hatte. Ich liebe euch alle, tatsächlich. Macht es gut. Servus. Let's go, jetzt wird gefeiert.
Den Abschiedsschmerz fühlen höchstens die anderen. Tränen vergießen die anderen. Thomas Müller erzählt einen Witz.
Vater liegt im Sterben zu Hause. Die drei Kinder stehen an seinem Bett. Auf einmal duftet es nach seinem Lieblingskuchen aus der Küche, den die Mama gerade zubereitet. Da sagt der Vater: Sohn, bring mir bitte noch mal ein Stück von meinem Lieblingskuchen. Das wäre mein letzter Wunsch. Dann kommt er aus der Küche wieder, ohne Kuchen. Sagt der Vater: Ja, was ist jetzt los? Ja, die Mama hat gesagt, er ist für nach der Beerdigung. Also, servus!
Und dann kommt es so, wie es sich Thomas Müller vielleicht gewünscht hat. Er geht und er lässt in der Arena ein Lachen zurück.
Also muss man auch erstmal sagen, Witz vor 75.000 zu stehen, musst du auch erstmal bringen.
Ja, hab ich gerade gesagt. Also ich habe bis jetzt in meiner Karriere, kann mich nicht erinnern, dass jemand bei einem, es war kein Abschiedsspieler, sich hinstellt und einen Witz erzählt vor 80.000. Wenn der schlecht gewesen wäre, dann hätten es trotzdem gelacht. Wahrscheinlich.
Aber das ist Druck. Sag's mal.
Nee, das ist Thomas Müller, wollte ich eigentlich.
Ach so, ich wollte einfach von dir Druck hören. Wenn wir
so meinst
90
du.
Minuten nicht gesendet, ohne dass du einmal Druck sagst, ja, das geht eigentlich auch nicht.
Ja, gibt ja keinen mehr.
Ja, das stimmt. Das ist halt entspannt hier. Ne? Didi, hast du einen speziellen Thomas Müller-Moment?
Boah, speziell nicht, aber also das erste Mal ist ja uns allen aufgefallen, 2010. Also da ja dann Torschützenkönig, den kannte er bei uns, man kannte ihn aber nicht wirklich. Und der ist ja wie Phoenix aus der Asche, ist er da aufgetaucht, hat, glaube ich, mit ein, zwei anderen Spielern da die meisten Tore gemacht bei der WM. Mhm. Und dann dachte ich, naja gut, das machen nicht viele, aber es kann einmal passieren. Und dann ging das ja wirklich, seit 2010 ging das ja weiter steil bergauf. Und natürlich damals Van Gaal, der ihn da reingeschmissen hat, der was gesehen hat, der ihn da mitgenommen hat. Und wurden ja Superlative... Alle wurden ja verwendet in den letzten Wochen und in den letzten Stunden. Mhm. Aber du musst dir nur anschauen, wie die Spieler verabschiedet werden. Ja? Und den Abschied, den er gestern bekommen hat,
Einer sitzt hier, der hat ihn, glaube ich, ähnlich bekommen, aber da gibt es wahrscheinlich in der Geschichte des FC Bayern keine fünf.
Die also so? Also ich kann mich an keinen Abschied dieser Art erinnern.
Ja, Nolli seiner war auch ganz gut, glaube ich.
Aber ohne Witz erzählen.
Nein, ich hätte auch gar keinen gekannt, ehrlich gesagt, den ich da erzählen kann. Nee, ich habe ja 2008 habe ich ja auch gehört. Und damals gab es ja noch ein Abschiedsspiel in der Allianz Arena, Bayern gegen die Nationalmannschaft. Das war für mich, fand das ganz, ganz großartig. Und habe ich heute noch viele, viele Dinge von diesen Momenten im Kopf. Mhm.
Würdiger Abschied von
würdiger und
für Abschied. Thomas Müller.
Aber Entschuldigung, ich glaube, der Thomas hat ja noch ein Abschiedsspiel. Ne?
Ja, das kommt noch. Ja.
Trotzdem finde ich, dass die Bayern schlecht aussehen in der Nummer. Wenn du einen so verdienten Spieler, der gern noch weitergemacht hättest, dann irgendwie gefühlt vor die Tür setzt. Ich weiß nicht, ob man nicht noch eine andere Lösung gefunden hätte. Es gibt jetzt noch einen Vertrag für die Club-WM, wo sich der FC Bayern auch sehr großzügig gezeigt haben soll. Also ich habe irgendwie ein Störgefühl damit, dass du ihn wegschickst. Wenn man es sportlich vielleicht verstehen kann, es ist ja jetzt keiner, der in der Kabine Unruhe macht oder wo du Sorgen haben musst, dass er rummosert, wenn er auf der Bank sitzt, wenn er gewusst hätte, er kriegt noch ein Jahr, ich hätte es angemessen gefunden.
Gut, das ist jetzt so gesehen vergossene Milch, weil es scheint jetzt nicht so zu sein, dass die Bayern da nochmal umdenken. Aber sie haben halt gemerkt, Thomas Müller ist ein Politikum geradezu, sie müssen dann bei diesem Abschied so richtig in die Tasten greifen.
Ich sehe ein ganz anderes Problem auf die Bayern zukommen, nämlich das der Identität. Den Bayern, finde ich, den ist in den letzten Jahren eine extrem wichtige Achse weggebrochen. Wenn ich mich erinnere, unter den Zeiten von Olli, Brazzo, Marco Neppe, angeführt Manuel Neuer, Alaba, ein Jerome Boateng in seiner Blütezeit, Thiago, Lewandowski, Robben, Ribéry, das waren alles Spieler, mit denen hat man sich identifiziert. Und das geht mir bei den Bayern seit Jahren ab. Es gibt nicht mehr so diese Spieler, die den FC Bayern so entertainen, auch mal so durch die Manege führen können, wie es Thomas Müller ist. Manuel Neuer ist ein Führungsspieler, aber er ist kein Entertainer. Jamal Musiala ist ein Fanliebling, wird aber nie ein Entertainer sein. Und jemanden wie Thomas Müller, der nie verletzt ist, nie verletzt war, der weitermachen wollte, der zum Gehaltsverzicht bereit gewesen wäre. Ich verstehe es bis heute nicht, dass die Bayern nicht gesagt haben, pass auf, wir machen mit dir noch mal ein Jahr weiter. Du wirst derjenige sein, der öffentlich bestimmt, wann Schluss ist. Es ist Thomas Müller. Es ist nun mal Thomas Müller. Und die Bayern haben ja immer noch kein Kane-Backup. Das hätte der Müller gemacht. Ich bin sehr traurig, dass es zu Ende geht. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie ihn menschlich in diesem Kaderkonstrukt auffangen werden.
Werden sich die Bayern verändern ohne Thomas Müller? Ein Club, der so viele große Spieler hervorgebracht hat. Und viele sind gekommen und alle sind naturgemäß irgendwann gegangen.
Vielleicht noch ein Satz. Also ich bin ja auch immer ein großer Freund davon, auch als Spieler, und jetzt sieht man eben, warum das so ist, selbst festzulegen, wann ich aufhöre. Ja, einfach zu sagen, bei mir war das 2006, die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war vorbei, und ich habe damals zu Uli gesagt, du pass auf, ich spiele jetzt noch 2 Jahre, bis 2008, und dann ist für mich Schluss. Mhm. Und das macht es dem Verein dann natürlich auch einfacher, weil ein Verein in einer Situation mit so vielen Legenden, da kann ein Verein im Grunde zum Schluss immer nur schlecht aussehen, weil irgendeiner, und das ist nun mal so ist das Leben und so ist die Entwicklung halt auch im Sport, irgendwann kommt dieser Moment einfach mal. So, und jetzt muss es halt irgendjemand geben, der einem Spieler dann mal sagt, du pass auf, dieser Moment, der ist jetzt gekommen. Und das Problem war, dass es eben man hat unterschiedliche Aussagen gehört. Mhm. Ja, erst hieß es, ja, Thomas ist überhaupt kein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, da kann er die Unterschrift drunter machen, es ist überhaupt kein Problem, noch ein Jahr zu verlängern. Und auf einmal hat Uli dann irgendwo, ich glaube,
bei der Präsentation seiner...
Ja, also für Thomas wäre es besser, wenn der aufhört. Und das, glaube ich, hier liegt das Problem, dass irgendwann einer mal die Verantwortung übernehmen muss.
Das heißt, also, Sie hätten Müller geraten, von sich aus irgendwann zu erkennen und auch zu den Bayern zu gehen und zu sagen, okay, also dann und dann würde ich aufhören wollen.
Ja, so schwer das ist, aber das macht man natürlich auch schon macht man natürlich auch schon viele, viele Monate vorher. Man setzt sich mal mit dem Spieler zusammen, man hört mal in ihn rein, was hat er denn für Gedanken. Und da kann man ja dann so langsam darauf hinweisen. Natürlich ist das irgendwo sehr, sehr schwierig und prekär und für jeden Verein alles andere als einfach.
Können die Bayern Müller ersetzen?
Also ich habe ja mal gesagt, der FC Bayern kann jeden ersetzen. Da muss man auch wieder differenzieren. Von was sprechen wir? Sprechen wir vom Sportlichen? Ja, natürlich kann man Thomas Müller auf der sportlichen Seite ersetzen. Sprechen wir vom Menschlichen? Sprechen wir von der Verkörperung dieses Vereins, seiner Werte? Sprechen wir aber auch von seiner Fähigkeit in einer Mannschaft, für Stimmung in Anführungszeichen, für positive Stimmung zu sorgen, dann wird man wieder lang warten müssen, bis man so einen Typ erlebt. Vielleicht mal ein Beispiel von mir. Als ich 2020 ja wieder zum FC Bayern im Vorstand zurückgekommen bin und dann zur Mannschaft gegangen bin. Thomas hat eine Fähigkeit, du kommst dann zur Mannschaft und Thomas ist der Erste, der auf dich zukommt und sofort ganz offen mit dir spricht, ja. Als kennen wir uns schon 100 Jahre. Ja. Und das ist eine Qualität. Das ist eine Qualität in einem Verein, die ist in einer Mannschaft, die ist sehr, sehr wertvoll. Also das war für alle Beteiligten keine einfache Situation.
Sehe ich ähnlich. Also es gibt ja viele auch, die Bayern München nicht mögen. Ich kenne sehr wenige, um nicht zu sagen gar keinen, der Thomas Müller nicht mag. Also als Sympathieträger, als Markenbotschafter ist er für Bayern München unersetzlich. Und dass er dann dass es so einen Abschied mit so Misstönen gibt, das finde ich, aus meiner Sicht hat er nicht verdient.
Ich habe es anders wahrgenommen. Ich habe gestern das so wahrgenommen, dass es versöhnlich war. Man kann darüber streiten, wie die Herleitung war. Da finde ich, gibt es gute Argumente. Aber gestern hatte ich den Eindruck, war so diese gesamte Bayern-Familie vereint. Und Müller mit seiner Art, mit seiner Persönlichkeit, die Olli eben auch nochmal beschrieben hat, hat das Ganze irgendwie auch getragen gestern.
Ich glaube aber, der FC Bayern profitiert davon, dass wir hier in der Mitte einen Thomas Müller sehen, der sich in diesem Moment, das ist ja auch nicht immer seine Stärke, das ist schon auch ein Entertainer Reihe 1, aber er nimmt sich gerade zurück. Und ich glaube, dass es in seinem Innenleben anders aussieht als das, was er uns präsentiert. Und er präsentiert uns deshalb diesen Thomas Müller, diesen Freudalen, weil er den FC Bayern liebt. Und das kann man nicht hoch genug anerkennen. Mhm. Weil er könnte ja jetzt auch sagen, pass auf Leute, hey, warum soll ich denn mit euch jetzt nochmal zur Club-WM? Und der FC Bayern im Hintergrund versucht ja gerade einen Deal hinzubekommen, dass nochmal Thomas Müller sozusagen als Bayern-Repräsentant beim Partnerverein LAFC unterkommt. Das ist ja eigentlich so absurd. Nochmal, man kann Thomas Müller die Art und Weise, wie er diesen Abschied angenommen hat, denn er hat ihn größtenteils aus den Medien erfahren und das ist das Traurige, man kann es ihm nicht hoch genug anrechnen.
Das nennt man menschliche Größe. Anderes Thema, was wir auch in der vergangenen Woche hatten, war die geplante Reise der Bayern nach Ibiza. Felix, da gibt es Neuigkeiten.
Jo, apropos Abschied. Also eigentlich hätten sich die Bayern-Stars vergangenes Wochenende gerne schon nach Ibiza verabschiedet, und um eben die Meisterschaft zu feiern, die dann ja feststand. Und Max Eberl hat abgesagt, der Vorstand hat gesagt, nee, geht nicht, die Bundesliga, der Wettbewerb läuft noch und hat das damals so begründet, diese Absage.
Wir haben davon gehört, wir mit der Mannschaft gesprochen und haben das gestern ganz offen miteinander besprochen, haben gesagt, das gehört sich nicht, der Wettbewerb läuft noch, die Mannschaft hat das verstanden, dementsprechend keine Reise.
Jetzt durften sie aber alles vom Vorstand abgesegnet, ist alles erlaubt. Heute Mittag ging es im Privatjet natürlich Richtung Ibiza, unter anderem Manuel Neuer, Thomas Müller, Harry Kane. Und Manuel Neuer meinte am Flughafen, ja, wir fliegen ins Trainingslager. Glaube ich ihm nicht. Ich glaube, da hat er womöglich etwas geflunkert. Ein kleines Geschmäckle hat es aber auch. Nächstes Wochenende die Bayern ja noch zu Gast am letzten Spieltag in Hoffenheim. Die können theoretisch noch auf Relegationsplatz 16 abrutschen.
Felix, Frage an dich als Bayern-Reporter. Habe ich richtig verstanden, diesmal diese Reise abgesegnet?
Richtig, alles abgesprochen
und entsprechend abgesegnet. Also hat Eberl umgedacht in gewisser Form?
Sozusagen.
Didi, wie interpretierst du das? Ja, man hat ja gesagt, vergangene Woche ein Machtwort höhnischer Prägung.
Also was bei den Bayern in den letzten Monaten passiert ist, wundern tut mich da nichts mehr. Ja, also das waren einmal die Verträge, die für utopische Summen verlängert wurden. Wenn man mal zurückgeht, 4 Wochen war das nach dem Champions-League-Spiel, hat man gegen Heidenheim gespielt, in Heidenheim. Goretzka kriegt einen Schlag auf die Wade, fährt nicht mit nach Heidenheim, ist einen Tag später in der Bild-Zeitung abgebildet beim Golfspielen am Sonntag. Konsequenzen keine, Sanktionen keine. Ein Alfonso Davies ist im 3-Tages-Rhythmus, streamt der oder YouTube der, gibt seine Meinung wieder zu Sachen der Vereinspolitik, über den Dyer-Abgang.
Dann erzählt er, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte. Ich weiß nicht, ob der Verein darüber informiert war. Ich kann mir vorstellen, dass es ihnen nicht recht war. Konsequenzen, Sanktionen, keine. Ein Leroy Sané...
Dass es ihnen nicht recht war, dass er es kommuniziert. Nur zur,
ja, genau. Ja. Ein Leroy Sané hat ein unterschriftsreifes Angebot vorliegen. Dann kommt er auf einmal mit dem neuen Berater den nächsten Tag. Ja. Meine Frage ist, als ich das gehört habe heute Nachmittag, dass sie geflogen sind und natürlich vor dem Hintergrund, was der Sportvorstand gesagt hat letzte Woche, es hat sich ja nichts geändert. Da ging es nicht um die Meisterschaft, da ging es um den Wettbewerb. Und die Heidenheimer und auch St. Pauli sollten sie heute verlieren, waren ja jetzt halt vorne, vielleicht spielt es dann für die keine Rolle. Aber Heidenheim hat noch eine Chance mit 3 Punkten und 6 Toren Rückstand auf Hoffenheim.
Den Heidenheim gegen Werder Bremen und Hoffenheim eben
die Relegation
gegen
die Bayern. Zu vermeiden.
Also völlig unmöglich wäre so es dann nicht, das Torverhältnis noch auszugleichen.
Mein erster Gedanke war, wären die Bayern im DFB-Pokalfinale oder im Champions-League-Finale, wo sie eigentlich hin wollten oder sollten wieder mal, hätten sie das dann abgenickt, wenn sie es abgenickt haben? Die Antwort ist nein. Und das hat was mit Professionalität und mit Seriosität zu tun. Ja, und da muss ich sagen, da verstehe ich den Verein nicht, wenn sie es abgenickt haben. Das kam ja erst später jetzt im Laufe des Nachmittags, diese Meldung. Vor dem Hintergrund, was der Sportvorstand letzte Woche gesagt hat, es hat sich nichts geändert. Und du hast auch eine Vorbildfunktion. Du hast viele junge Spieler jetzt am Campus, wo viele sagen, das sind die Besten, die wir seit Jahren haben. Du hast eine Vorbildfunktion. Der Wettbewerb läuft noch. Ja? Und dann jetzt, eine Woche vor Schluss zu fliegen, wo du wissen musst, um die Wichtigkeit des Spiels gegen Hoffenheim, weil natürlich in Heidenheim, da hängen Arbeitsplätze, da hängen Existenzen dran. Es ist unprofessionell und es ist nicht seriös. Und das ist immer etwas, was den FC Bayern ausgezeichnet hat. Und du hast gerade von der Manege, die Berater haben den FC Bayern durch die Manege geführt in den letzten 6 Monaten. Ja, und ein Sané, der macht das nicht ohne Grund, dass er sagt, ich lasse jetzt einen anderen Berater versuchen, ob er nochmal irgendwas rausschlagen kann für mich. Und der Oliver und der Hasan Salihamidžić, die haben viel Kritik einstecken müssen. Und die haben mit Sicherheit auch Fehler gemacht. Aber das, was bei den Bayern im Moment passiert, das war bei den beiden nicht passiert.
Wie sieht Eberl auch aus in dieser Situation? Oder
ich weiß gar
hat sich irgendwas verändert an der Situation? Haben wir irgendetwas nicht verstanden, nicht mitbekommen, dass es dann sozusagen rechtfertigen würde, da die Meinung oder den Kurs zu verändern?
An der Situation, die gesagt hat, sich nichts geändert. Also wenn ich das verhindern will als Verein, sie haben ja wohl, wie man hört, 2 freie Tage. Da können sie machen, was sie wollen. Da hat der Verein nichts zu sagen, was sie da zu tun haben. Es wird einem anderen Arbeitgeber auch nicht gesagt, was er in seiner Freizeit macht. Wenn ich es verhindern will, muss ich halt ein Training ansetzen. So, und dann hat sich die Sache geklärt. Aber was sie in ihrer Freizeit machen, ist erstmal ihre Sache. Ich weiß jetzt nicht, also...
Aber die freien Tage hätten sie ja letzte Woche auch gehabt, sonst hätten sie ja nicht fliegen können. Ja, und das hat's ja... Also, und deswegen, da frage ich mich, was man dann noch glauben soll oder glauben kann. Weil wenn ich höre letzte Woche, sie dürfen nicht fliegen und dann gibt's das grüne Licht. Und ich will jetzt den Bayern nichts unterstellen, dass das grüne Licht kam, als die Maschine in der Luft war. Ja, weil... dass sie frei bekommen, ist ja alles okay. Nur du kannst doch nicht während einem laufenden Wettbewerb, wo so viel an dem Spiel nächste Woche hängt, und unabhängig davon, es kriegt ja für jede Position kriegst du ja Preisgeld von der DFL. Das heißt, es hängt ja für jede Mannschaft was dran. Und für Gladbach oder Augsburg oder wie sie heißen, sind ja ein Platz, da gibt es glaube ich 1,5 oder 2 Millionen pro Platz mehr. Das ist sehr viel Geld für die. Das heißt, es geht ja für jeden Verein um was. Bei Heidenheim natürlich umso mehr, weil sie die Relegation nächste Woche verhindern könnten.
Oliver Kahn hat jetzt einen Espresso noch zu sich genommen zur Stärkung, um jetzt entscheidend beizutragen zu diesem Punkt der Diskussion. Wie gefällt Ihnen das, wie sich die Bayern da verhalten?
Didi, wenn ich an unsere Zeit so zurückdenke.
Andere Zeit.
Wir haben schon auch so das ein oder andere gemacht. Ich kann mich auch gut erinnern, dass ich auch mal beim Golfspielen war, obwohl ich eine leichte Zerrung hatte. Das hat dann auch zu leichten Irritationen geführt. Aber das, also jetzt noch ein Spiel vor Augen in einem Wettbewerb und da jetzt nach Ibiza zu fliegen, ja. Ich meine, was ich nicht ganz verstehe, die haben das ja schon mal gemacht. Kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ja. Ist ja nicht so lange her. Eigentlich haben sie ja damals schon merken müssen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Ja. Und dann auch wieder dieses Thema Kommunikation. Dann stellst du dich hin und sagst erst, nein, das machen wir nicht und dann machen wir es jetzt doch. das ist halt immer, immer ein bisschen schwierig. Aber das ist schon richtig, die Wirkung so einer Reise. Ich meine, was machen Sie jetzt in Ibiza? Wir könnten ja auch sagen, komm, ihr lasst uns das seriös zu Ende führen. Wir spielen jetzt noch gegen Hoffenheim und danach ist ja Zeit. Dann kommt der Pokalfinale, dann kommt Champions League Finale und dann erst kommt ja die Klub-WM.
Dann kommt dann irgendwann die Klub-WM. Wir wollen ja auch gar nicht zu spießig sein und die Spielverderber geben, aber der Punkt ist ja jetzt,
nein, nochmal, wir waren jetzt, Woche, wir waren alle keine, Woche,
alle keine Kinder von Traurigkeit.
Wir wollen nicht den Moralapostel spielen, aber das ist halt unglücklich.
Ja, und der Punkt ist ja vielleicht dann doch, dass Eberl das in der vergangenen Woche in gewisser Form ja eigentlich abgeräumt hat und jetzt läuft es anders. Das ist für mich jetzt das logische Problem, was ich habe. Ist das nachvollziehbar?
Schwierig, weil du bist ja verantwortlich, du bist eine Autorität, du sagst, pass auf, Jungs, das sehe ich so nicht, das machen wir nicht, ja, ich trage die Verantwortung dafür. Nein, da muss es dabei bleiben.
Ich finde den eigentlichen Skandal, dass die Jungs nach Ibiza, ins schnöselige Ibiza fliegen oder auf Ibiza. Wären sie einen Ballermann geflogen?
Können ja nach Mallorca.
Ich glaube, das wäre mein richtiges Highlight gewesen. Die Bayern im Megapark oder im Bierkönig. Das hätte ich gefeiert.
Es geht ja einfach um die Signalwirkung.
Das Problem ist, bei den Bayern wird einfach jeder Satz, den du öffentlich tätigst und der dir dann hinten runterfällt, würde eben anders bewertet, als wenn du jetzt bei Borussia Mönchengladbach oder bei anderen Vereinen bist. Insofern gab es jetzt einfach schon mehrere Fälle, wo öffentlich etwas gesagt wurde, von welchem Bayern-Boss auch immer. Und 2-3 Tage später wurde ein anderer Kurs gefahren oder die Entscheidung war eine andere. Aber wir haben alle Max Eberl noch nicht gehört. Wir können nur sagen, was im Hintergrund bestätigt wird, dass die Reise abgesegnet ist. Vielleicht war sie auch nicht abgesegnet. Deswegen würde ich sagen, abwarten, wie Max Eberl das nächstes Wochenende erklärt. Aber die Bayern, die Letti, Bayern-Jungs...
Letti, das ist jetzt die Information, dass es abgesegnet war.
Absolut. Ja?
Und es ist doch so, dass...
Wenn sie nicht abgesegnet wäre, würde es auch nicht so richtig super aussehen. Muss
nein,
man ehrlicherweise auch sagen.
Natürlich, aber wenn das letztes Jahr, letzte Woche... Wenn das verboten ist, ich gehe doch da gar nicht mehr hin und frage gestern auf der Meisterfeier, wenn er letzte Woche sagt, nein, warum soll er jetzt Ja sagen? Und da musst du doch den Sané verstehen, der einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen hat, dass der sagt, du, ich lasse den Sahavi nochmal hingehen, vielleicht holt er nochmal 5 oder 10 Millionen Handgeld raus. Es ist doch bei den Bayern so, was ich gerade gesagt habe mit dem Goretzka, mit dem Davis, dass es so ist, dass die sehr, sehr viel Geld für in den letzten 4 oder 5 Jahren international, muss man sagen, durchschnittliche Leistung bekommen. Und du kannst machen, was du willst und es passiert nichts. Das Bild, das die Bayern im Moment abgeben, das ist doch katastrophal. Und ich brauche den Max Eberl gar nicht hören, weil der hat alles letzte Woche gesagt. Was soll er denn jetzt sagen? Es hat sich nichts geändert. Das heißt, er kann ja gar nichts sagen. Und deswegen, ich möchte das gar nicht in Frage stellen, dass sie das abgenickt haben. Nur, dass jedes Wort anders oder verschärfter wahrgenommen wird in München. Das sollte er spätestens nach den Aussagen zu Müller, hätte er das wissen müssen. Ja, und deswegen, ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür. Und nochmal, das geht um die Integrität des Wettbewerbs. Und die haben sie nicht gewahrt.
Einmal wichtig nur das Bild, das Sie abgeben. Meine Interpretation bezogen auf diese Geschichte. Sie sind deutscher Meister geworden. Sie haben gestern ein großes Abschiedsfest für Thomas Müller gegeben. Oder bin ich da jetzt zu...
Das Bild?
Ja.
Nein, mit dieser Reise. Du
kannst was ja nicht das letzte... anbelangt, ja, nur dass wir das einmal
nein, nur, du kannst ja nicht letzte Woche sagen, es geht nicht, weil der Wettbewerb verzerrt wird und 5 Tage später sagst, die können nach Ibiza fliegen.
Maximal unglücklich. Ich bin auch der Meinung, bei Leroy Sané, Angebot musst du eigentlich sofort zurückziehen. Das gibt's ja nicht, dass er mit einem neuen Berater da kommt, wenn alles ausgehandelt ist. Also
jetzt habe ich die Frage, die mich vor der Sendung tatsächlich beschäftigt hat, Oliver. Gesund ist denn jetzt das Gehaltsgefüge der Bayern nach den neuen Verträgen? Das war ja so ein Vorwurf an eure Richtung, Verträge zu teuer. Jetzt sind ja Verträge verlängert worden, die offensichtlich jetzt im Regelfall nicht deutlich günstiger geworden sind. Wie interpretieren Sie das und schätzen Sie das ein?
Der Verein war immer profitabel. Das war die Prämisse.
Das heißt was? Also ich weiß, was profitabel heißt, aber was meinen Sie jetzt damit?
Das meine ich damit. Der Verein war immer profitabel. Das heißt, der Verein hat am Ende des Jahres immer einen Gewinn gemacht.
Heißt das, es ist gerechtfertigt, jetzt auch die aktuellen Verträge?
Du hast ja irgendwas von unseren Vertragsverhandlungen jetzt
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie bewertest du jetzt das aktuelle Gehaltsgefüge von Bayern München nach den Verlängerungen der Verträge?
Ich kenne das aktuelle Gehaltsgefüge von Bayern München. Ich kannte es zu meiner Zeit. Da war es absolut gesund, aber ich kenne es jetzt. Jetzt kenne ich es nicht. Nur wir müssen natürlich schon auch die Realitäten da draußen am Markt sehen. Und wenn ich einige Spieler habe, deren Verträge auslaufen, dann haben diese Spieler sehr, sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Optionen. So, und da muss ich mich als Verein fragen, okay, lasse ich sie ziehen, aber dann muss ich wahrscheinlich noch mehr Geld in die Hand nehmen für Ablösesummen plus Gehalt. Das heißt, dann kann es noch teurer werden. Das heißt, die Prämisse zu haben, im Management so Verträge von Spielern, die man als sehr wichtig erachtet, so früh wie möglich zu verlängern, ist schon immer eine wichtige Option.
Kurz und knapp, Sané, uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Wie ist der Stand?
Der Stand ist der, dass die Bayern erwägen, ein Exempel zu statuieren. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bayern sich aus diesem Poker zurückziehen. Die Situation ist, ich fasse es wirklich sehr kurz, dass Sané von einem kurz vor der Unterschrift wähnenden Angebot war im Bereich Vertragsdauer bis 2028. Sané kommt von 15 Millionen Euro fix plus 3-4 Millionen Euro Bonuszahlungen und wäre in dem neuen Vertrag gelandet bei 8-9 Millionen Euro fix ohne Unterschriftsprämie. Dann wäre man in Summe mit sehr vielen Variablen bei 15 Millionen gelandet. Dann gibt es nun mal ein, zwei Berater, die ihn anrufen und sagen, pass mal auf, wenn ich den Vertrag mit dir mache, dann kriegst du eine Signing-Fee, dann kriegst du nochmal dies, das, jenes. Und das ist zum Beispiel eine frische Info, die wir auch jetzt in der Sendung bringen können. Es gibt ein Gegenangebot der Zahavi-Seite, das liegt aktuell bei ca. 12 Millionen Euro fix plus 3 Millionen Boni. Und die Bayern geben durch, wir werden 0,0 machen, Stand heute.
Müssen die Bayern hier jetzt Hardball spielen?
Naja, also wenn du dir als Spieler Pini Zahavi ins Haus holst, dann weißt du eigentlich genau als Verein, was da jetzt auf dich zukommt. Da werden jetzt beide Seiten irgendwo Hardball spielen und da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
Nur eine Sache, was ich eben bei Bayern inkonsequent finde, dass man jetzt davon ausgeht, man nimmt Leroy Sané als Beispiel für, pass auf, ich gehe in den Aufsichtsrat, so, jetzt habt ihr hier eure Gehaltsreduzierung. Leroy Sané ist für mich der Flügelspieler, der unbedingt bleiben muss, meine Meinung. Verletzungsunanfällig, nicht immer konstant, aber er hat den größten Output. Aber dann mit Leroy Sané verlängern zu wollen, ohne Signing-Fee, was Max Eberl ja fast gelungen wäre, wiederum Alphonso Davies 15-20 Millionen Euro Signing-Fee zu geben. Also die Jungs sprechen ja auch in der Kabine miteinander. Das funktioniert halt einfach nicht. Und wenn du die besten Mitarbeiter willst, dann musst du eben Top-Verträge bezahlen. Ich bin sehr gespannt, wie der Poker ausgeht. Er wird sehr wichtig sein für den nächsten Vertragspoker beim FC Bayern. Upamecano hat noch nicht unterschrieben. Leroy Sané, an ihm werden sich viele orientieren.
Bleibt also auch für uns viel zu tun. Wir erleben Oliver Kahn bestens informiert im aktuellen Fußballbusiness. Aber Felix, er ist auch darüber hinaus sehr aktiv.
So ist es. Es geht um VI Price. Ich versuche das mal kurz zu erklären. Das ist eine Gewinnspielplattform, die vor allem mit der Hilfe von Power, von Prominenten, eben unter anderem Oliver Kahn, soziale Projekte unterstützt. Und das Besondere ist, im Gegensatz zu klassischen Charity-Aktionen, bei denen ja der Höchstbietende in der Regel gewinnt, ist es da völlig zufällig. Also es wird ein Teilnehmer, der etwas spendet, ausgewählt und derjenige ist dann der Gewinner. QR-Code scannen oder auf viprice.org gehen und eben mitmachen. Und der Hauptgewinn aktuell, und das ist, glaube ich, eine große Motivation, 2 Tickets fürs CL-Finale in München. Kann man sich angucken, auch wenn der FC Bayern jetzt nicht dabei ist, am 31.05. inklusive Anreise, inklusive Hotel, inklusive Meet and Greet mit dem Titan, mit Oliver Kahn. Gibt schlechtere Preise. Also zugunsten der Oliver Kahn Stiftung spenden und die Chance auf eine sehr, sehr gute Zeit hier in München haben.
Wie wichtig ist Ihnen das Engagement in der Stiftung?
Ja, super wichtig. Ich meine, wir kümmern uns um Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und da kann man nicht genug tun. Habt ihr schon alle gespendet? VI Price, Org, auf die Plattform gehen, spenden. Und egal wie hoch die Spende ist, er hat es ja wunderbar gesagt, jeder kann 2 Tickets gewinnen fürs Champions League Finale. Und ich komme auch noch vorbei.
Meet and greet.
Mit falls das gewünscht ist.
Unbedingt. So, wir sprechen gleich über den Hamburger Sportverein, der nach 7 langen und entbehrungsreichen Jahren in der zweiten Liga zurückkehrt ins Oberhaus. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Gestern standen alle Ampeln auf grün für den Hamburger Sportverein. Aber ohne ein bisschen Drama, Markus Gaub gegen Ulm, ging es dann doch nicht ab.
Der HSV feiert den Aufstieg, ist nach dem 6:1 gegen Ulm wieder Erstligist und Ulm steigt in die dritte Liga ab. Die Ulmer in Schwarz gingen dabei in Führung in der 7. Minute durch Tom Gahl, aber nur 180 Sekunden später Ludovic Reis mit dem Ausgleich. In der 32. dann nach VAR-Intervention ein Elfmeter, den Telalovic vergibt, heuer Fernandes hält. Und in der 42. bringt Königsdörfer schließlich den HSV mit 2:1 in Führung. In der 4. Minute der Nachspielzeit ist es Davy Selke nach Hereingabe von Dompe mit dem 3:1 Pausenstand seinem 22. Tor. 5 Minuten nach Wiederanpfiff Dompe und Tiede mit Strumpf das Eigentor zum 4:1. 62. Ransford Königsdörfer mit Doppelpack erzielt seinen 14. Treffer, das 5:1. 4 Minuten vor Schluss, dann El Fadli mit dem 6:1. Der HSV steigt auf und Ulm steigt ab.
Ja, also es war eine magische Nacht gestern in Hamburg. Der Moderator war anwesend. Leider, muss man sagen, leider bei dem Platzsturm. Danach diverse Verletzte. Das ist nicht schön. An alle natürlich gute Besserung. Aber was die sportliche Seite anbelangt, Didi, und du hast ja durchaus auch ein Faible für den HSV aus Jugendzeiten, war das super erfreulich für den HSV. Hast du dich gefreut?
Ich habe mich sehr gefreut. Ich war mir nicht allzu sicher, weil ich hatte das Braunschweig-Spiel vor 4 oder 5 Wochen noch im Kopf. Ging ja nicht gut los, dann schießen sie den Ausgleich. Wir wissen nicht, was passiert, wenn der Elfmeter reingeht. Auch zur Hälfte waren die Expected Goals, war Ulm noch knapp ein Tor vor. Aber Königsdörfer mit dem 2:1 hat er wirklich das Spiel in die richtige Richtung gedreht. Ist ein toller Spieler, auf den freue ich mich nächstes Jahr in der Bundesliga. Und sie haben wirklich 4, 5 hochtalentierte Spieler. Natürlich werden sie Neuzugänge brauchen, aber ich glaube, dass sie eine ordentliche Rolle spielen können nächste Saison. Und es gab immer diese Diskussion, Schalke, Hertha, und wir brauchen die in der Bundesliga. Ich freue mich über jeden, der aufsteigt. Und es hindert sich ja keiner, daran aufzusteigen. Hat jetzt 7 Jahre keiner gemacht. Aber sie haben jetzt mit dem Trainerwechsel, und das Lustige ist natürlich irgendwo, dass ein Trainer kommt, den keiner auf dem Schirm hatte. Man hatte große Namen, die haben es alle probiert, nicht geschafft. Er kommt jetzt, bringt sie hoch. Und herausragende Leistung. Der Druck war natürlich groß, aber große Erleichterung. Und gestern haben sie natürlich nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Und nach dem 2:3:1 haben sie gezeigt, was sie für eine gute Mannschaft sind oder sein können. Deswegen freue ich mich natürlich auf den HSV nächste Saison.
Ist ja fast schon kitschig. Der Hamburger Jung, Paul Ziehen, schafft dann das, was vor ihm viele andere nicht geschafft haben.
Ist in der Tat kitschig. Ich bin mal gespannt auf die nächste Saison, weil wer so ein bisschen Hamburg kennt, die Erwartungshaltung ist schon sehr, sehr hoch. Also was man hört, da gibt es ja im Hintergrund so einen Plan, in 3 Jahren wieder nach Europa. Ich glaube, mit dieser Mannschaft wirst du nächstes Jahr, wenn der FC Augsburg kommt und dir vielleicht mal 3 Stück zu Hause einschenkt, ganz, ganz schnell in der Realität wieder landen. Da soll ja auch Sponsoren sollen noch ein bisschen was geben und so weiter und so fort. Also
lass dir doch einen Sommer träumen.
Ja, aber das ist
ich glaube, es ist im Verein schon jedem bewusst, dass es jetzt nicht direkt Richtung Europa geht. Ich bin aber ein Freund davon, auch ehrgeizige Ziele auszugeben.
Ohne
In 3
Zweifel.
Jahren weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt aus meiner Sicht nicht völlig illusorisch, aber klar ist, erstmal nächste Saison Klasse halten. Das wird schwer genug, wenn die ganzen Augsburgs und Hoffenheims und sonst was.
Du hast ihn gerade bestätigt. Du hast ihn gerade als Haas auf. So in 2 Jahren. Ich freue mich vor allem für Davy Selke, muss ich wirklich sagen. Das ist für mich so einer der letzten echten Typen. Ich glaube, der geht 99% aller Menschen, die mit ihm auf dem Platz stehen, völlig auf den Sack, um es mal so zu formulieren. Aber wenn du den in der Kabine hast.
Aber alle 10 in der eigenen Mannschaft sind froh, dass er auf deiner Seite spielt.
Davy Selke war für mich vor der Saison. Es war ja in der Öffentlichkeit der am meist belächelste Transfer der 2. Bundesliga. Er war für mich vor der Saison der absolute Königstransfer, weil er eine Mentalität hat, die hat kaum einer, auch nicht in der 1. Bundesliga. 22 Tore, Torjäger, es freut mich wahnsinnig für ihn. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ich glaube
nicht. Was glaubst du?
Ist ein sehr schwieriges Vertragskonstrukt. Da haben wir auch nochmal frische Info bekommen vor der Sendung, um es kurz zu fassen. Stand jetzt ist er ablösefrei.
Wie kommt das? Eigentlich soll sich ja der Vertrag verlängert haben nach einer bestimmten Anzahl Pflichtspieleinsätze.
Genau, aber diese Variablen sind alle nicht so eingetroffen, dass der Vertrag sich jetzt automatisch verlängert hätte. Um es kurz zu fassen, er möchte unbedingt bleiben. Er wartet aber darauf, dass der HSV ihm jetzt einen erstligareifen Vertrag präsentiert. Und wenn der nicht kommt, kann es gut sein, dass Davy Selke mit 22 Hütten, die er jetzt gerade hat, kann ja noch was dazukommen, den Verein ablösefrei verlässt. Ich wünsche es mir allerdings nicht, weil die Bundesliga braucht einen Davy Selke und Merlin Polzin. Ich wünsche ihm von Herzen, dass es nicht so kommt. Stefan Kunz, Klaus Costa verlieren so am 17., 18. Spieltag die Nerven, entlassen ihn, weil das hätte er nicht verdient.
Abwarten. Jetzt wird erstmal der Aufstieg gefeiert. Olli, Sie sind ja durchaus interessiert gewesen, bei Bordeaux mal einzusteigen. Wäre der HSV theoretisch ein Invest, was reizvoll wäre, weil einfach recht viel Potenzial da wäre?
Boah, ich würde es jetzt nicht aus Invest-Sicht betrachten. Aber mir ist auch aufgefallen, ich habe jetzt die zweite Liga sehr intensiv verfolgt, auch den Kölnern, denen es auch zu gönnen wäre, wieder, dass sie wieder aufsteigen
können. Friedhelm Funkel, der hier noch vor zwei, drei Wochen war.
Köln und der HSV, nur was wirklich immer faszinierend ist, wenn es dann so auf die Zielgerade geht, kurz vorm Aufstieg, was da so alles passiert, ne? Was dann auf einmal für Spiele verloren werden, auch jetzt wieder gleich der Rückstand. Und du hast ja eine gute Frage gestellt.
Oh.
Kann man, kommt auch mal vor,
ja, die einzige des Abends.
Kann man das trainieren? Ja. Kann man trainieren, kann man eine Mannschaft darauf vorbereiten? Es kann sein, dass wir in Rückstand geraten. Ja. Wie verhalten wir uns dann? Kann man trainieren.
Ja, und das scheint ja.
Ich kann mich dann an Trainingseinheiten erinnern, da war dann die A-Mannschaft 2-0 in Rückstand, musste das dann aufholen, ohne den Kopf zu verlieren. Ich habe immer gedacht, ja klar, im Training holst du das dann auf, aber im Gefecht ist es dann immer anspruchsvoll.
Die Drucksituation hat der HSV gestern bewältigt, sicherlich dann der Schlüsselmoment der gehaltene Elfer von Heuer Fernandes. Also Gratulation an den Hamburger Sportverein und am kommenden Wochenende wird sich dann entscheiden, wer den Hamburger nachfolgt in die erste Liga. Alles zu sehen bei Sky. Und zu sehen sind gleich die XXL-Highlights. Yannick und Mirko, unter anderem von Frankfurt gegen St. Pauli.
Also wenn du sagst, 34. Spieltag, zweite Liga wird extrem spannend. Köln kann ja zum Beispiel auch noch Vierter werden. Bundesliga ist auch maximal spannend. Stand jetzt hat der BVB es dann in der eigenen Hand, mit einem Sieg gegen Kiel, mit einem Zwei-Tore-Sieg, in die Champions League einzuziehen. Also wirklich aus eigener Kraft das Ticket noch zu lösen bei Frankfurt. Stand jetzt 2-2 gegen St. Pauli steht, Mirko.
Ja, aber es ist eng. Es gab gerade schon den Treffer zum 3-2 für die Frankfurter. War aber vorher Handspiel, deswegen hat er es zurückgenommen. Aber ich glaube, dass es noch eine ganz enge Nummer wird bis zur 90. oder zur 95. Mal gucken, wie es noch geht. Ich glaube, es ist noch alles drin für die Eintracht.
Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde 5 Minuten verspätet angepfiffen, weil Christian Dingert Headset-Probleme hatte, also hatte keinen Ton zu seinen Assistenten, keinen Ton nach Köln in den Keller. Deswegen, also da ist noch ein bisschen zu spielen. Patrick, und wir warten jetzt ab, harren der Dinge. Wenn Frankfurt gewinnt, ist Frankfurt fix in der Champions League. Wenn Frankfurt nicht gewinnt, gibt es nächste Woche ein direktes Endspiel gegen Freiburg und der BVB hat es wieder in der eigenen Tasche. Also es ist echt ziemlich, ziemlich dramatisch.
Sehr, sehr spannend. Und es ist noch nicht zu Ende, habe ich jetzt eben noch mal gehört, während du rübergegeben hast, Yannick.
Mirko hat noch was zu sagen, glaube ich.
Ja, ich glaube, Didi, du hast gesagt, die Dortmunder schaffen es noch. Ich kann mich erinnern, vor 2 Wochen. Und ich habe vor 3 Wochen oder so, und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, maximal Euroleague.
Schon 6 Wochen her.
Ich nutze mal als Zeremonienmeister und muss diese spannende Diskussion an diesem Punkt leider beenden. Wir hatten keine Tonprobleme, deswegen kommen wir einigermaßen pünktlich vom Hof. Also gleich Eintracht Frankfurt gegen den FC St. Pauli und danach noch VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Die XXL-Highlights mit Yannick und mit Mirko. Vielen Dank an die Runde, vielen Dank für Ihr Interesse bisher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und viel Spaß weiter im Programm bei Sky. Tschüss und auf Wiedersehen.